D-Radio Wissen. Update.
Meine Präsidentschaft wird nicht mehr von allen getragen in der Welt des Fußballs, von Clubs, Spielern, Fans, die das Leben des Fußballs inspirieren. Deshalb möchte ich einen außerordentlichen Kongress einberufen und stelle mein Amt so bald als möglich zur Verfügung, damit ein neuer Präsident gewählt werden kann.
FIFA-Chef Josef Blatter ist gestern Abend völlig überraschend zurückgetreten. Nach Korruptionsermittlungen und Festnahmen in der FIFA-Spitze und 4 Tage nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten. Die Reaktionen auf den Blatter-Rücktritt und die Frage, wie geht es jetzt weiter in der FIFA? Darum geht es heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Der Tenor in Deutschland nach Blatters Rücktritt ist ziemlich eindeutig. Das war überfällig, so hat es zum Beispiel DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ausgedrückt. Liga-Präsident Reinhard Raubal hat von einem guten Tag für den Weltfußball gesprochen. Und aus der Politik kommen ähnliche Stimmen. Bundesjustizminister Heiko Maas twitterte, Fußball 1, Blatter 0. Bundeskanzlerin Merkel hofft, dass die FIFA damit transparenter arbeiten kann. Und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sagt es ähnlich.
Ich habe gesagt, es ist ein Neuanfang notwendig, wenn der Fußball und Fußballbegeisterung überleben soll. Und ich bin froh, dass der Rücktritt von Herrn Blatter diesen Neuanfang jetzt möglich macht.
Noch am Samstag hat Blatter Fragen nach seinem Rücktritt abgewiesen und gesagt, er habe ja nichts falsch gemacht. Jetzt hat er seinen Rücktritt mit seiner Fürsorge für die FIFA begründet. Ob das stimmt, darüber wird viel spekuliert. Denn es gibt Berichte darüber, dass in den USA das FBI auch gegen Blatter ermittelt. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Blatters Tochter betont, sein Rücktritt habe nichts mit den möglichen Ermittlungen gegen ihn zu tun. Ihr Vater habe nur seine Familie schützen wollen. Anders sieht das WDR-Sportexperte Jochen Läufgens im D-Radio Wissen-Interview.
Die gesamte Verteidigungshaltung von Sepp Blatters Team, die trug nicht mehr, die immer gesagt haben, er hat von all dem nichts gewusst. Es sind diese bösen Kleinstaaten, die Funktionäre von irgendwo, aber es ist nicht die FIFA selber. Und das scheint sich nun massiv geändert zu haben und deswegen wohl dieser Schritt.
Blatter bekommt nach seiner Entscheidung Rückendeckung vom UNO-Sonderbeauftragten für Sport, Willy Lemke. Er will sich an Spekulationen zu den Rücktrittsgründen nicht beteiligen und antwortet im Deutschlandfunk auf die Frage, ist Sepp Blatter korrupt, ganz klar mit?
Nein, ich glaube nicht, dass Sepp Blatter selbst persönlich korrupt ist. Der hat es überhaupt nicht nötig, auch nur einen Dollar irgendwo an dreckigem Geld anzunehmen. Sondern ich glaube, das liegt eben an den Strukturen, dass so wahnsinnig viel Geld im Spiel ist. Dann wächst durch das viele Geld, die Gier auf das viele Geld und dann werden Freundschaftsdienste geleistet.
Die Strukturen sind korrupt, sagt Lemke. Genau um diesen Punkt geht es bei der Frage, was passiert nach Blatters Rücktrittsankündigung bei der FIFA? Silvia Schenk von Transparency International sagt im Interview mit dem Hessischen Rundfunk, bei der FIFA muss noch eine Menge passieren, bis sich wirklich was ändert.
Es wird erstmal nochmal darum gehen, was passiert personell, möglicherweise auch im hauptamtlichen Bereich. Der Generalsekretär Herr Falke ist ja durchaus umstritten. Da gibt es ja auch zunehmend konkrete Dinge, die ihm vorgehalten oder zur Last gelegt werden könnten. Und dann wird es darum gehen, weltweit zu schauen, wie man die Strukturen erneuern kann, wie man auch Anstöße in die Kontinentalverbände und Nationalverbände geben kann.
Dass Reformen auch wirklich anlaufen, das wollen viele allerdings noch nicht so ganz glauben, denn Blatters Rücktrittsankündigung hörte sich nicht wirklich endgültig an. Er will weitermachen, bis ein neuer Chef gewählt wird und das kann noch einige Monate dauern. Sportexperte Jochen Läufgens befürchtet, dass das letzte halbe Jahr mit Blatter an der FIFA-Spitze nicht genutzt wird, um Reformen anzustoßen. Unter anderem deshalb, weil die nationalen Verbände sich bis jetzt nicht klar genug von Blatter abgegrenzt haben. Auch der DFB. Läufgens nennt das jämmerlichen Opportunismus.
Wolfgang Niersbach, der DFB-Präsident, der ja nun auch Mitglied im FIFA-Vorstand ist, der sagt jetzt, das ist alles zum Wohle des Fußballs, dass Blatter zurückgetreten ist und jetzt müssen wir einen UEFA-Kandidaten uns Gedanken darüber machen und den aufstellen. Aber der Gleiche hat nach der Wahl gesagt, ja, jetzt bilden wir eine Koalition, damit muss man dann umgehen. Und jetzt dieses Umschwenken, das gibt einfach kein gutes Bild, wenn es darum geht, wirklich daran zu glauben, dass dort echte Reformen jetzt dann auch greifen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Dass die Blatterflatter überfällig war, darüber sind sich auch die meisten User in den sozialen Netzwerken einig. Unterschiedliche Meinungen gibt es aber zur Frage, wie viel Schuld Sepp Blatter persönlich trifft. Die Weiß Null schreibt zum Beispiel auf Facebook, Blatter muss sich doch nicht persönlich bestechen lassen. Die FIFA als Institution ist so stark an die Sponsoren gebunden, dass es pure Korruption ist. Blatter war korrumpiert durch die Macht und nicht durch schnöde Geldkoffer. Nutzer so gut wird auf tagesschau.de noch deutlicher. Ich möchte Herrn Blatter nicht unterstellen, dass er keine guten Absichten hatte. Vielleicht war er selbst nicht bestechlich, hat aber die Bestechlichkeit anderer genutzt, um seine Ziele durchzusetzen. Schade, denn im Prinzip war Blatters Anliegen, den afrikanischen Fußball stärker einzubinden, richtig. Wird die FIFA durch den Wechsel transparenter? Die meisten sind da skeptisch. Gino Ginelli schreibt auf Facebook: Herr Blatter wird weiterhin im Hintergrund aktiv sein. Die Katze lässt das Mausen nicht. Und Mavoko meint auf tagesschau.de, wer glaubt, dass es jetzt besser wird, ist naiv. Sämtliche Neben- und Unterorganisationen sind Bestandteil dieses offensichtlich korrupten Systems, weshalb auch die WM nach Katar vergeben wurde.
Was sonst noch wichtig war?
Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist heute in Berlin empfangen worden. Ein sehr umstrittener Besuch. Die gemeinsame Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ist deshalb aus mehreren Gründen aus den Fugen geraten. Eine Journalistin und al-Sisi-Gegnerin bezeichnete den Präsidenten lautstark als Mörder. Die ägyptischen Journalisten haben daraufhin geschlossen gerufen, es lebe Ägypten. Außerdem haben al-Sisis Befürworter während der Pressekonferenz applaudiert, als er die Todesstrafe verteidigt hat. Kritiker werfen al-Sisi vor, Menschenrechte zu missachten. Unter ihm wurden hunderte Todesurteile verhängt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das bei al-Sisis Besuch nur sehr verhalten angesprochen und gesagt:
Dass unter keinen Umständen, auch wenn es sich um terroristische Aktivitäten handelt, Menschen zum Tode verurteilt werden sollten.
Merkel hat Ägypten aber auch als wichtigen Partner bezeichnet. Für die Wirtschaft, für den Friedensprozess im Nahen Osten und für den Kampf gegen Terrorismus. In Berlin gab es gleich mehrere Protestaktionen gegen al-Sisi. Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte ein Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten schon vorher abgesagt. Neben Merkel hat al-Sisi sich auch mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Bundespräsident Joachim Gauck getroffen. In der Ostukraine gibt es wieder Kämpfe. Beide Seiten, die ukrainische Armee und die prorussischen Separatisten, beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. Die ukrainische Armee hat erklärt, dass sie wieder schwere Waffen in die Region Donbass gebracht hat. Sie begründet das mit einer Offensive der prorussischen Separatisten. Die wiederum haben berichtet, dass sie von der Armee beschossen wurden und dass es mehrere Tote und Verletzte gab. Auch die Armee spricht von Verletzten auf ihrer Seite. Eigentlich hatten sich die Separatisten und die ukrainische Regierung im Februar darauf geeinigt, die schweren Waffen abzuziehen. Der US-Geheimdienst NSA darf in den USA nicht mehr massenhaft Telefondaten sammeln. Das regelt ein neues Gesetz, der Freedom Act, den Präsident Barack Obama jetzt unterschrieben hat. In Zukunft werden die Daten von den Telefongesellschaften gespeichert, in der Regel für anderthalb Jahre. Um sie zu nutzen, braucht die NSA dann einen Gerichtsbeschluss. Daten über Ausländer sammelt die NSA weiter, wie sonst auch. Whistleblower Edward Snowden, der die Reform letztlich in Gang gebracht hat, war gestern aus seinem Exil in Russland bei einer Veranstaltung von Amnesty International zugeschaltet. Er nannte das neue Gesetz zwar historisch, aber nur einen ersten Schritt.
For the first time in recent history, we found that despite the claims of government, the public made the final decision, and that is a radical change that we should seize on, we should value, and we should push further.
Snowden sagt, dass die Bürger das letzte Wort haben und selbst entscheiden. Auf diesem Weg sollten wir weitergehen.
Was noch wichtig wird.
Wir haben Zugeständnisse gemacht, die innenpolitisch schwierig sein werden, aber wir haben einen realistischen Plan für Griechenland vorgelegt, um die Krise zu beenden.
Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras ist optimistisch. Er trifft sich heute Abend mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und will ihm seine Reformliste vorlegen. Die gilt als Voraussetzung für weitere Finanzhilfen. Was in der Liste steht, ist noch nicht genau bekannt. Griechenland muss in diesem Monat insgesamt 1,6 Milliarden Euro an den IWF zurückzahlen. Übermorgen sind 300 Millionen Euro fällig. Die griechische Regierung sagt, falls sie sich mit den Geldgebern bis dahin nicht einigt, zahlt sie nicht.
Und sonst in der Welt?
In Südkorea breitet sich die Atemwegserkrankung MERS weiter aus. Zwei Menschen sind daran bisher gestorben. Mehr als 1300 wurden unter Quarantäne gestellt. Außerdem wurden vorsorglich mehr als 500 Schulen geschlossen. Davon liegen viele in einer nördlichen Provinz von Südkorea, in der vor zwei Wochen der erste MERS-Fall gemeldet worden war. Nach Angaben des Erziehungsministeriums steht noch nicht fest, wie lange die Schulen geschlossen bleiben. Das MERS-Virus kam bisher meistens in Saudi-Arabien vor. Kamele gelten als Hauptüberträger der Viren auf den Menschen. Ein Reisender hatte es in Südkorea eingeschleppt. MERS überträgt sich unter anderem über Körperflüssigkeiten und Tröpfchen. Symptome sind Fieber, Atemprobleme, Lungenentzündung und Nierenversagen. Im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich ein indianischstämmiger Schüler das Recht erstritten, eine Adlerfeder bei seiner Abschlussfeier zu tragen. Der Schulbezirk hatte ihm das vorher verboten. Der Grund? Die Feder verletze die religiöse Neutralität der Schule. Außerdem könnte die Zeremonie der Abschlussfeier gestört werden, wenn Absolventen Gegenstände an ihren Hüten befestigten. Der Schüler klagte daraufhin gegen das Verbot, weil es das Grundrecht auf Religionsfreiheit verletze. Ein Gericht in Kalifornien hat ihm jetzt Recht gegeben. Auch an anderen Schulen in den USA hat es schon Streit über Indianerfedern bei Abschlussfeiern gegeben. Letzten Monat hatte ein Gericht in Oklahoma einem Schüler verboten, eine Adlerfeder am Hut zu befestigen. Japan wird häufig von Erdbeben erschüttert. Eine Folge: Aufzüge, die stecken bleiben. Die sollen deshalb aufgerüstet werden mit Toiletten und Trinkwasser. Möglichkeiten hierfür haben die japanische Regierung und die Aufzugsindustrie bei einem Treffen ausgelotet. In einigen neueren Aufzügen gibt es schon Sitze für Rentner. In Zukunft können möglicherweise auch Toilettensitze hinzukommen oder zusammenklappbare Boxen aus Pappe inklusive saugfähige Material- oder Plastikbeutel. In Japan gibt es mehr als 600.000 Aufzüge allein in öffentlichen Gebäuden. Die Regierung rechnet damit, dass in den nächsten Jahrzehnten bis zu 17.000 Menschen in Aufzügen feststecken könnten, wegen der regelmäßigen Erdbeben.
Wissensnachrichten.
Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt ist nach langer Umbaupause wieder gestartet. Im LHC in Genf wurden heute Morgen wieder Teilchen aufeinander geschossen.
So, fantastic achievement. I'm touched. I hope you are also touched. And I think it's fantastic.
Große Freude also auch bei CERN-Direktor Rolf Heuer. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten. Es wurde ja umgebaut. Was ist da neu jetzt?
Ja, jetzt prallen die Teilchen mit noch höherer Energie aufeinander, mit jetzt 13 Teraelektronenvolt. So viel Energie auf so wenig Raum, das gab es bei uns im Universum kurz nach dem Urknall. Die Idee ist, dass bei so extremen Crashs neue, unbekannte Teilchen bei rauskommen.
Also neue Teilchen wie das Higgs-Teilchen, das vor 3 Jahren gefunden wurde?
Genau, das war bisher der größte Erfolg am LHC. Das Higgs, das war ja lange vorhergesagt worden und endlich hat man es dann zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit erwischt. Aber so das höchste der Gefühle war das nicht, weil man hatte eigentlich gehofft, wirklich unbekannte Sachen zu finden, die so einen Hinweis darauf geben, was es noch gibt da draußen. Weil Fragen gibt es immer noch genug in der Physik, zum Beispiel, woraus unser Universum eigentlich hauptsächlich besteht. In der Hinsicht ist man leider genauso schlau wie vorher.
Und mit der zusätzlichen Energie soll es jetzt besser werden.
Genau, seit Einstein wissen wir ja, dass E gleich M mal A ist. Also Energie lässt sich in Masse umwandeln und umgekehrt. Wenn man jetzt mehr Energie hat, kann man auch schwerere Teilchen erzeugen. Und weil bisher abgesehen vom Higgs keine neuen Elementarteilchen aufgetaucht sind, denkt man, was wir suchen, ist wahrscheinlich noch schwerer und deswegen haben wir es noch nicht gesehen. Da hat man jetzt mit mehr Energie dann auch mehr Chancen. Also gesucht wird zum Beispiel nach SUSY-Teilchen, Supersymmetrie-Teilchen heißen die, weil es die Theorie gibt, dass alle Teilchen, die wir kennen, einen sehr schweren, unsichtbaren Partner haben. Und man hofft auch, die ominöse dunkle Materie zu finden. Man geht ja davon aus, dass es davon mehr gibt als von der normalen Materie, die wir sehen und anfassen können. Nur bisher hat man keine Ahnung, woraus die bestehen könnte.
Dann gehen wir jetzt vom LHC zu Vögeln und zwar zu Vogelgezwitscher. Da gibt es einen, der uns so ein bisschen an der Nase rumführt. Das sind nämlich, Sophie, gar nicht mehrere Vogelarten, sondern es ist nun tatsächlich nur einer.
Genau, das ist ein Stimmenimitator, der Roststirn-Dornschnabel heißt, der lebt in Australien. Der kann Gezwitscher von anderen Vögeln nachmachen und zwar richtig gut. Zum Vergleich, das ist jetzt erstmal echtes Amselgezwitscher. Und das ist die Kopie.
Ist nicht schlecht, der Dornschnabel, der kann sozusagen Fremdsprachen. Es klingt schön. Wozu macht er das?
Um Feinde zu verwirren. Forscher von der Australian National University, die haben beobachtet, dass er so ein richtiges Orchester auffährt, wenn sein Nest bedroht wird, um Nesträuber wie die Würgerkrähe loszuwerden.
Die Würgerkrähe klingt fies.
Oh ja, die ist auch fies. Die klaut Eier und auch mal Küken aus dem Nest, reißt sie dann in Stücke, um sie ihren eigenen Jungen zu verfüttern. Und der Dornschnabel ist zu klein, um es mit der Würgerkrähe wirklich aufzunehmen. Deshalb tut er mit den anderen Vogelstimmen so, als würden die vor einem Raubvogel warnen, der gerade im Anflug ist. Und vor dem hat auch die Würgerkrähe Angst und haut vielleicht wieder ab.
Und zum Schluss ganz klassisch noch was aus dem Sport, genauer aus dem Frauenbasketball in den USA.
Ja, zu deren Spielen kommen viel weniger Zuschauer als zu denen der Männer. Bisschen wie bei uns im Fußball. Eine Journalistin der New York Times, die hat jetzt einen eher ungewöhnlichen Vorschlag, wie man das ändern könnte. Sie fordert, dass die Körbe niedriger hängen sollen, damit Frauen es beim Werfen leichter haben. Sie sagt, die Frauen im Basketball sind tolle Sportlerinnen, aber die sind halt einfach kleiner als Männer. Deswegen gibt es bei denen viel weniger Korbleger, also Dunking. Und das verlangsamt das Spiel und macht es weniger spannend. Die Journalistin, die bekommt auch Rückendeckung von einer früheren Präsidentin des US-Frauen-Basketballverbandes.
Wetter.
Das wird so richtig sommerlich zum Start ins lange Wochenende. Heute Abend fast überall schön und trocken. Nur am Alpenrand kann es erste Wärmegewitter geben. Dazu im Norden und in der Mitte maximal 22 Grad, im Süden bis zu 30. Der Feiertag morgen wird überall schön, viel Sonne und blauen Himmel bekommen wir. Nur ganz im Süden gibt es am Nachmittag und Abend leichte Schauer oder Gewitter. In der Nordhälfte werden es bis zu 25 Grad, im Süden bis zu 30.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.